dass ich mal zur Reiseleiterin aufsteige. Hätte ich auch nie gedacht. Es geht weiter auf der Josef-Reise. Wunderschönen guten Morgen euch nochmal von hier vorne. Josef, eine ausführlich erzählte und altbekannte Geschichte, aber eine, die uns unglaublich viel zu sagen hat. Und die für uns unter der, jetzt will er nicht, warst du das jetzt? Nee? Dann geht's doch. Unter der Zwischenüberschrift liebevolle Beziehungen steht die Josef-Geschichte wahrscheinlich irgendwie wie jede menschliche Geschichte ist eine Beziehungsgeschichte, weil Gott uns als Beziehungswesen geschaffen hat. Der hat uns nicht zum Alleinsein geschaffen, sondern der hat uns dazu geschaffen, dass wir miteinander unterwegs sind. Ob in Familie, in Freundschaften, in Nachbarschaft, auf Arbeit. Jeder lebt in Beziehungen, in verschiedenen Beziehungen. Und da, wo es Beziehungen gibt, da geht es selten glatt, ne? Sondern es reibt auch mal. Wir haben letzte Woche angefangen, uns die Familienbeziehungen vom Josef mal anzugucken. Und es stand unter der Überschrift We are family. Wir sind Familie. Kennt ihr vielleicht, ne? We are family. Kennt ihr das Lied? Ich sing's jetzt nie lauter. Wir sind eine Familie. Und Familie ist was Wunderschönes und was Spannendes. Und die Familie vom Josef war unglaublich spannend. Wir haben uns mal die Generationen vorher angeguckt, ne? Elterngeneration, Großeltern bis hin zu Urgroßeltern. Abraham war also der Uropa vom Josef. Der Uropa. Und in allen Generationen hat es gekriselt. Anders als bei uns heute, wo alles fromm und völlig konfliktfrei abgeht, war es damals recht krisenbeladen in der ersten großen Familie des Volks Israel. Ich habe einfach die Folie nochmal reingenommen von letzter Woche. Das Erbe der Vorfahren, das war keine perfekte Familie, ganz im Gegenteil. Da gab es Lug und Betrug, da gab es viel Leid, zum Teil Menschengemachtes, zum Teil auch Schicksalhaftes in Anführungszeichen. Da gab es regelrechte Feindschaften innerhalb von Familien, zum Teil über Jahre und Jahrzehnte hinweg, zwischen Geschwistern, zwischen mehreren Ehefrauen eines Mannes. Da gab es Streiterei um den Segen Gottes. Und in diese Familie hinein, die eine absolute Patchwork-Familie war, ist dann der Josef geboren. Und weil er der Lieblingssohn des Vaters war, das hat der Johannes vorhin schon vorgelesen, war der also verwöhnt, ist überheblich geworden und hat entsprechend von seinen Brüdern Neid und auch Hass geerntet. Von seinen Halbbrüdern. Es waren alles Halbbrüder. Zumindest die Älteren. Da gab es sehr, sehr viel Unversöhnlichkeit, sehr viel unschöne Szenen. Das wird uns natürlich gar nicht so bis ins Detail ausgeführt. Aber man kann sich das vorstellen. Die haben sich entweder angeschwiegen oder angeschrien. Vielleicht kennt ihr das phasenweise. Ich fürchte, bei denen war das Dauerzustand. Und es ging so weit, dass seine Brüder ihn ums Leben bringen wollten. Das wurde verhindert, aber es hat letztlich für Josef in der Sklaverei gemündet. Und an der Stelle wollen wir heute weitermachen mit Teil 2 der Josefs Geschichte. Und der Herr war mit Josef, habe ich das mal überschrieben. Und der Herr war mit Josef. Es geht also heute in diesem Abschnitt, der ziemlich viele Jahre von Josefs Leben umfasst, geht es nicht so sehr um zwischenmenschliche Beziehungen. Das auch, die spielen hier und da eine Rolle. Aber es geht vor allem darum, welchen Weg Gott mit Josef gegangen ist. Es war zum Teil ein sehr einsamer Weg, zum Teil ein sehr harter Weg. Aber es war ein Weg, den Gott mit Josef gegangen ist. Er hat ihn nicht alleine gelassen und er hat auch nicht die Kontrolle verloren. Auch wenn es vielleicht manchmal aus Josefs Sicht so aussah. Und der Herr war mit Josef. Das, was wir heute behandeln, das steht in 1. Mose 39 bis 41. Das sind also drei Kapitel, in denen das erzählt wird in der Bibel. Und wer hat mal in die Josefs Geschichte reingelesen so letzte Woche? Oh, es gehen einzelne Hände hoch. Ich bin stolz auf euch. Sehr schön. Also, dürft ihr gerne immer noch machen. Steht euch offen. Heute die Kapitel 39 bis 41 und ich habe die mal versucht dann zusammenzufassen in so einer Art Lebenslaufschema. Ich blende es einfach mal ein. Es ist schlecht lesbar. Ich lese es euch dann vor. Aber wir sehen auf jeden Fall schon, das ist ein übelstes Auf und Ab. Dieser Lebenslauf vom Josef. Es geht immer hoch und runter, ne? Berg- und Talfahrt. Vielleicht hast du dasselbe schon mal so durch in deinem Leben. Vielleicht guckst du genauso auf dein Leben zurück und sagst, es ist eigentlich nur ein Hoch und Runter. Mag jetzt wunderbar, ne? So, da schwebt man so auf Wolke 7, ist alles schön. Und dann kommt so ein Tür zu, voll gegen die Wand gerannt, was auch immer. Und dann geht's bergab. Und du denkst, du fällst ins Bodenlose. Und dann geht's so vielleicht langsam wieder hoch. Und so war das bei dem Josef. Ich habe mal mit der Geburt angefangen, wie das so ist, ne? Macht man so. Und seine Geburtsvoraussetzungen waren rein materiell gesehen und so erstmal tippitoppi. Es war eine wohlhabende Familie, eine kinderreiche Familie, hatten viele Güter, viele Viehherden, viele Sklaven. Das waren damals so die Währungen, in denen man gerechnet hat, ne? Viehherden und Sklaven. Und Josef auch noch der Liebling des Vaters. Das heißt, ihm ging es gut. Die ersten 17 Jahre seines Lebens ging es dem prima. Der wird viel gelernt haben. Der hatte alles, was er wollte und noch viel mehr. Also so rein äußerlich super. Aber wir hatten das schon, ne? Das Zwischenmenschliche in der Familie, abgesehen von den Eltern, war schwierig. Bis katastrophal. Der Vater hatte zwei Hauptfrauen, zwei Nebenfrauen und von allen gab es Kinder. Und da gab es viel Streit, viel Hass, viel Unzulänglichkeiten. Und deswegen der Absturz, als er 17 Jahre alt war, der Verkauf in die Sklaverei. Das muss für den Josef ein völliger Schockmoment gewesen sein. Der war noch nie alleine gewesen, musste sich noch nie irgendwie um sich kümmern. Weiß nicht, wer von euch vielleicht in letzter Zeit das erste Mal von zu Hause ausgezogen ist oder vielleicht steht das bevor. Also ich kann mich daran erinnern, bin in einer behüteten Familie aufgewachsen, war auch das vorletzte Kind, wie der Josef. Naja, da war mit Selbstständigkeit nie viel, ne? Ich wusste schon, wie man einkaufen geht und wie man Bus fährt und so. Aber so komplett auf sich allein gestellt im großen Dresden, huiuiuiui. Bei Josef war das noch viel krasser, weil er von einer völligen Freiheit in eine absolute Abhängigkeit ist. Also völlig gebunden mit einem Mal. Er hatte nichts mehr zu melden, es hat ihn keiner mehr gefragt, was er will, wie es ihm geht, irgendwas. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss gewesen sein, als wäre das Leben zu Ende. So. Trauma würde man das heute nennen. Und das mit 17. Also, wo man gerade so vielleicht mal zum Mann wird, sage ich jetzt mal. Ne? Und das Verrückte ist, hier geht es los. Man könnte ja denken, okay, das Leben ist vorbei, ne? Das war's jetzt, Sklave. Das ist so ein Schicksal, da steckst du drin. Aber hier geht es los, dass es immer wieder gegen alle Widerstände und Wahrscheinlichkeiten im Leben von Josef bergauf geht. Nicht so mit einem Mal steil nach oben, sondern so langsam. Und da steht immer wieder in der Bibel dieser Satz, und der Herr war mit Josef. Das ist auffällig, wenn man diese Kapitel liest, immer wieder kommt dieser Satz, und der Herr war mit Josef. Oder, und der Herr segnete das Werk seiner Hände, ließ alles gelingen, was Josef anfasste. Ne, der hat was angepackt und es war gut. Sicherlich hat da seine Herkunft eine Rolle gespielt. Wie gesagt, er wird eine gute Bildung gehabt haben. Der hat viel gelernt in seiner Jugend. Der konnte viel, der war fähig. Dazu war er noch richtig gut aussehend, heißt es. Die Voraussetzungen waren gut und trotzdem hat er sich aber auch nicht unterkriegen lassen. Das beeindruckt mich. Der hätte ja sagen können, so, das war's. Aufgeben. Nach diesem Schicksalsschlag wäre das absolut verständlich gewesen. Vielleicht kennst du solche Situationen, wo du geneigt bist, einfach die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, das war's jetzt. Das war's jetzt. Wo soll denn das noch hinführen? Was soll denn jetzt noch Gutes aus meinem Leben werden? Ich sehe hier keine Lösung. Ich sehe kein Positives mehr. Ne? Manchmal gibt es das, da steht man nur vor so einer grauen Wand und denkt sich, ich sehe keinen Weg. Ich sehe nur Wüste. So muss das für den Josef gewesen sein, aber es hat ihn nicht davon abgehalten, das Beste aus der Situation zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen platt, ne? Aber er hat es gemacht. Als er Sklave war, das ist ein kleines Handeln Gottes, was sichtbar ist. Er ist also nicht in irgendeinen Haushalt in Ägypten gekommen, sondern er ist als Sklave in das Haus Potiphars gekommen. Das war ein sehr wichtiger Mann im Staatsapparat. Er war nicht der Pharao, aber kurz drunter. Wahrscheinlich, weil er gebildet war, weil er gut aussah, kräftig war. So. Und in diesem Haushalt hat er sich hochgearbeitet. Als Neuankömmling, ne? Auch unter Sklaven gab es Hierarchien. Der hat sich hochgearbeitet. Bis dahin, das heißt, der Potiphar hat ihm vertraut. Der hat ihm vertraut und hat ihm sein ganzes Hab und Gut anvertraut. Der ist zum Verwalter in so einem großen Haushalt aufgestiegen, innerhalb weniger Jahre. Genaue Zeitangaben gibt es da nicht, aber ein paar Jahre werden es gewesen sein. Hat er sich hochgearbeitet, hat Vertrauen genossen. Finde ich stark. Dass er nicht gesagt hat, ich igel mich jetzt ein, ich krummel vor mich hin, weil mir nur Böses widerfahren ist. Es ist ihm Böses widerfahren. Aber es ging wieder bergauf. Mit Gottes Hilfe und ich denke auch, weil er den Willen dazu hatte. Er hat sich also hochgearbeitet. Im Haus Potiphars hat sich eine Stellung erarbeitet. Und Gott hat ihn gesegnet. In dieser schwierigen Zeit, in dieser scheinbar sinnlosen und dämlichen Situation. Und dann kam der nächste Rückschlag. Und zwar einer, der wieder so richtig unfair war. Richtig unfair. Potiphar war verheiratet. Und die Frau Potiphars, die hatte ein Auge auf den Josef geworfen. Na, junger Kerl, hübsch. Und die ist dem regelrecht nachgestiegen. Die hat ihn bedrängt, die hat ihn gestalkt. Die wollte mit dem ins Bett, auf Deutsch gesagt. Und Josef hatte Prinzipien. Er hat gesagt, das kann ich nicht machen. Das wäre eine große Schuld meinem Herrn gegenüber. Der vertraut mir. Und er hat sie immer wieder zurückgewiesen. Ist standhaft geblieben. Und was macht sie? Sie dreht ihm strikt raus und behauptet, er hätte sie angegriffen. Und natürlich, wem glaubt man? Der Dame des Hauses oder dem Sklave? Natürlich glaubt man der Dame des Hauses. Josef hatte trotz seiner Stellung, die er sich erarbeitet hatte, da im Vergleich nichts zu melden. Also ging es für Josef unschuldig ins Gefängnis. Das ist die zweite Kerbe dort, ne? Ist nochmal ein Stück weiter unten. Als Sklave ins Gefängnis. Ja, auch im Gefängnis gibt es Hierarchien. Weiter runter geht's fast nicht. Unschuldig eingesperrt, da brauchst du nicht mit Gerichtsprozess kommen oder so, ne? Es war einfach so. Die Frau hat's gesagt, zack. Konnte am Ende noch froh sein, dass er nicht Kleinkopfkürzer gemacht wurde. Spätestens jetzt könnte Josef sagen, okay, herzlichen Dank, Gott. Habe ich nie verdient. Ist nie fair, ist nie in Ordnung, was du hier mit mir machst. Aber das macht er nie. Selbst im Gefängnis heißt es, ihr seht, es geht wieder ganz sachte nach oben und der Herr war mit Josef. Und der Josef hat sich im Gefängnis einen Namen gemacht, hat sich im Gefängnis hochgearbeitet, hat sich das Vertrauen des obersten Aufsehers erarbeitet und war letztlich der zweite Mann im Gefängnis. Es ist interessant, das ist was sich wie so eine rote Linie durchzieht. Ne? Er war der zweite Mann im Haus des Pharao, hatte sich quasi hochgearbeitet zum obersten Verwalter in seinem Haushalt. Dann ist er nach dem Absturz der zweite Mann im Gefängnis. Immer wieder erarbeitet er sich das Vertrauen des ersten Mannes. Erst des Potiphars, dann des Gefängnisaufsehers. Wieder geht's so langsam bergauf. Und man könnte sagen, naja, aber im Verhältnis, mal ganz ehrlich, es ist der Weg ein bisschen trüb, ne? Jetzt sitzt er im Knast, in einem fremden Land, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Unterstützer, als Sklave. Diesen Status hat er ja immer noch. Er ist unfrei. Er hat sein Leben absolut nicht mehr in der Hand, könnte man sagen. Und trotzdem macht er das Beste draus. Und trotzdem ist Gott da, in dieser Situation. Ich glaube, wir sind heute schnell dabei, solche Situationen so einzuordnen und zu sagen, Gott ist weg. Ne? Wir hatten letzte Woche schon die Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott in dieser Katastrophe? In dieser katastrophalen Familienkonstellation, in diesem katastrophalen Lebenslauf? Wo ist da Gott? Gott ist da. Und der Herr war mit Josef und der Herr ließ alles gelingen, was Josef anfasste. Und er arbeitet sich also wieder hoch. Und dann kommt etwas wieder, was wir in der frühen Jugend von Josef schon mal hatten. Die Träume. Das war noch so ein Punkt, wo Gottes Wirken sichtbar war. Die Träume. Er hatte als Jugendlicher geträumt, dass sich einst alle seine Brüder und sogar seine Eltern vor ihm verneigen würden. Hier oben gibt es Interessenten an unserem Thema. Das waren seine Träume, die er gehabt hatte, die sich am Ende als prophetisch erweisen würden. Da kommen wir nächste Woche drauf. Jetzt kommen Träume von anderen Menschen ins Spiel. Im Gefängnis mit ihm sitzen der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker des Pharao. Die haben Mist gebaut. Und auch die haben den Josef kennengelernt, haben ihn schätzen gelernt. Und sie haben Träume. Und zwar auch so Träume, wo sie merken, da steckt was dahinter. Das ist nicht bloß irgendein Verarbeiten von Erlebtem, sondern das hat was zu bedeuten. Und sie haben so ein Vertrauen zu dem Josef, dass sie ihm diese Träume erzählen. Und Josef deutet diese Träume ist eine Gabe, die Gott ihm in dem Moment gibt. Und er sagt auch ganz direkt, Leute, ich kann das nicht, aber Gott kann. Mal sehen, was er zu sagen hat. Auch das finde ich bemerkenswert. In diesem Auf und Ab, in dieser Leidensgeschichte, zeigt Josef auf Gott und auf sein Wirken. Wie schwer fällt uns das oft, wenn wir tief unten sind, dann noch auf Gott zu zeigen und zu sagen, er kann, ich nicht. Aber er macht das und er deutet die Träume und macht eine Einsage, der eine, der wird freigelassen und kommt wieder in seinen Job zurück und der andere, also begnadigt sozusagen, der andere leider nicht, wird ein Kopf kürzer gemacht. Und der begnadigt werden soll, der sagt, Josef, pass auf, wenn die dich rauslassen, denk mal an mich, leg mal ein gutes Wort für mich ein. Und es kommt genauso, wie Josef das gedeutet hat. Gott hat ihm also nicht nur Träume geschenkt, sondern auch die Gabe der Deutung dieser Träume. Und dann wird er vergessen. Der Mundschenk, der freigekommen ist, vergisst den Josef. Klingt nicht so dramatisch, ne? Hat für Josef weitere 2 Jahre im Knast bedeutet. Weitere 2 Jahre sinnlos und unschuldig im Gefängnis. Diese Zeiträume, über die wir hier reden, das sind die besten Jahre vom Josef. Los ging es mit 17, als er nach Ägypten kam. Fremdes Land, unfrei. Leben im Eimer. Und dann zieht sich das durch, ne? So die Anfang 20er, Mitte 20er, Ende 20er, 30er, wo man sagen würde, das sind die Jahre, wo man sein Leben gestalten kann. Und diese Jahre verbringt der Josef in der Sklaverei und im Gefängnis. Und das nur, fast nur, aufgrund der Bosheit seiner Mitmenschen. Seiner Brüder und der Frau des Potiphar und der Dusseligkeit des Mundschenks, der ihn vergessen hat. Oder vielleicht einfach Ich-Bezogenheit. Er hat ihn halt einfach vergessen. Es war ja bloß ein Sklave im Knast. Für Josef ist es ein krasser, harter Weg. Man ist geneigt zu sagen, was mutet denn Gott einem Menschen zu? Und vielleicht kennt ihr so einen Gedanken. Mir kommen diese Gedanken immer mal, wenn Menschen mir ihre Geschichte erzählen. Dann denke ich, was Gott einzelnen Menschen zumutet. Alter Falter. Und man würde sich manchmal wünschen, man hat dann gute Worte dafür oder eine tolle Erklärung. Aber nee. Gottes Wege, die er mit Menschen geht, die können wir nicht immer verstehen. Ich kann nicht immer verstehen, warum Gott die Entscheidungen trifft, die er trifft. Weder in meinem Leben noch im Leben anderer. Jetzt im Rückblick auf die Josefsgeschichte ist es einfach. Da wird uns das richtig schön präsentiert. Da sagt Josef selber, die Menschen wollten es schlecht machen, Gott hat es letztlich gut gemacht. Gott hat mich vor euch hergesandt. Da kommen wir nächste Woche nochmal drauf. Aber das erst im Rückblick. Da war er dann schon um die 40. Glaube ich. Jedenfalls hat er die besten Jahre hinter sich gehabt. Und dann im Rückblick kann er das sagen. Aber in den Situationen, immer wieder Hoffnung geschöpft, hart gearbeitet, zack, nächste Tür zu. Direkt vor der Nase zugeknallt. Das ist ein blödes Gefühl. Richtig blödes Gefühl. Und es ist so ein Gefühl, als würdest du ins Bodenlose fallen. Und das hat Josef mehrmals durch. Der Josef, der hat diesen Prozess gebraucht. Das klingt jetzt vielleicht hart. Aber ihr erinnert euch, der war verwöhnt, arrogant, hatte sich noch nie um irgendjemanden oder irgendetwas kümmern müssen. Der war nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Der war nicht in der Lage, sich selber zurückzunehmen um der anderen willen. Das hatte er nie gelernt. Im Gegenteil. Und deswegen musste der durch diesen Prozess durch. Das ist jetzt meine Deutung. So verstehe ich das. Aber so kann ich mit ein paar tausend Jahren Abstand auf eine Lebensgeschichte blicken. Ne? Das ist einfach. Wie geht mir das, wenn ich in einer Situation drin stecke, die ich nicht wollte und die ich nicht deuten kann? Dann wünsche ich mir, dass ich das auf den Blick, im Blick haben kann und auf dem Schirm haben kann, wie es der Josef erlebt hat, dass Gott mit ihm war. Und der Herr war mit Josef. Immer wieder. Ja, der hat ihn diesen Weg gehen lassen. Mit diesen mehreren Rückschlägen und diesem harten wieder hocharbeiten und dann wieder Rückschlag. Über viele Jahre. Aber er ist nicht weg gewesen. Das finde ich so eine wichtige Botschaft in dieser Geschichte. Gott war nie weg. Und die dürfen wir uns mitnehmen für uns. Ach, das steht in der Bibel. Gott war nicht nur mit Josef, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Immer, überall. Egal, ob es gerade schön fluffig bergauf geht oder oben gerade hin. Gibt es ja auch, ne? So Hochebenen. Schön, da scheint die Sonne. Muss nicht großartig bergauf kraxeln. Man fällt aber auch nicht ins Tal runter, es ist einfach schön. Und es gibt aber auch so Täler. Und manchmal dauert es auch unten ein Stück, bis wir wieder rauskommen. Das war bei dem Josef auch so, das hat das Schema nicht so gut gezeigt. Da gab es so Talstrecken. In unserem Leben gibt es auch mal Talstrecken, wo man nicht weiß, wo und wann und wie geht es denn hier wieder hoch. Und der Herr ist mit dir. In allem, auf und ab, immer. Und ich bin überzeugt, auch wenn du gerade nicht verstehst, warum du durch dieses Tal durch musst und auch keine Ahnung hast, wie du da jemals wieder rauskommst, weiß Gott, warum du da durchgehst. Es ist faszinierend, wenn man über Schicksalsschläge spricht, wenn man über schwierige Zeiten im Leben spricht. Erstens hat da immer jeder was zu erzählen, wenn man das so in Bibelstundenkreisen, in Frauenkreisen oder so beredet. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht von so einem Tal im Leben erzählen kann oder auch von mehreren. Und das Bemerkenswerte ist, dass immer wieder die Aussage kommt, in dieser Zeit sind meine Wurzeln im Glauben gewachsen. Da habe ich erlebt, dass Gott da ist. Da habe ich erlebt, dass er durchträgt. Natürlich war das hart, aber ich bin letztlich Gott näher gekommen. Wir als Menschen, wir würden uns das niemals raussuchen, solche Rückschläge zu erleben, ne? Wenn ich mir einen Lebenslauf basteln könnte, würde ich die vermeiden, oder? Weil es einfach unangenehm ist, so ins Tal zu kullern und nicht zu wissen, wie man unten aufschlägt. Oder weil es unangenehm ist, wenn man durch so eine Tür durch will und auf einmal ist da eine Wand. Es tut weh. Und trotzdem brauchen wir das. Gott weiß besser, was wir brauchen, als wir selber. Und in Anbetracht mancher Schicksalsschläge, die du vielleicht durch hast, mancher Schwierigkeiten, klingt das total brutal. Das ist mir völlig klar. Deswegen will ich auch nicht über deinen Lebenslauf urteilen. Ich kann auch nicht über meinen urteilen. Ich kann nur Gott vertrauen, dass er weiß, warum. Und mich an solchen Geschichten festhalten, wie der vom Josef. Und an solchen Aussagen in der Bibel, wo Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Bis ans Ende aller Zeiten. Egal, ob es gerade hoch geht, ob es gerade runter geht. Ob die Sonne scheint wie heute, es ist ein Traum. Oder ob draußen alles nur grau ist und man eigentlich gar nicht aufstehen will. Und der Herr ist mit dir. Es geht um liebevolle Beziehungen. Was hat es jetzt damit zu tun, ne? Josef musste erstmal diese liebevolle Beziehung zu Gott entdecken, neu entdecken, wiederentdecken. Die musste wachsen, die musste reifen. Er musste Gott erstmal persönlich kennenlernen. Und das hat er in dieser Zeit. So wie Hiob, als er durch so krasse Täler durchgegangen ist und hinterher gesagt hat, jetzt kenne ich Gott erst persönlich. Vorher nur vom Hörensagen. Bevor wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen angehen, bevor wir überlegen, wie kann ich das und jenes kitten und wieder in Ordnung bringen, dürfen wir erstmal auf Gott schauen und dürfen wir lernen, ihm zu vertrauen, dass er da ist, dass er mitgeht, völlig unabhängig von dem Drumherum. Das Drumherum war bei Josef katastrophal, aber Gott war dabei. Und das möchte ich dir zusprechen. Egal wie dein Drumherum aussieht, wie deine Beziehungen aussehen, wie dein Lebenslauf aussieht, wie gerade die äußeren Bedingungen scheinen. Du darfst mit Gott gehen, weil er mit dir geht. Und der Herr ist mit dir. Ich lade euch ein, dass wir zusammen beten. Und unser himmlischer Vater, dir Danke sagen, dass du da bist. Es ist manchmal echt schwer zu sehen. Manchmal klagen wir dich vielleicht an und fragen, wo bist denn du? Hast du mich vergessen? Hast du mich verlassen? Danke, Herr, für dieses Zeugnis in Josefs Lebenslauf, in Josefs Geschichte, dass da immer wieder steht, dass du dabei warst. Dass du nicht nur mitgegangen bist, sondern dass du ihn gesegnet hast. Dass du ihm immer wieder aufgeholfen hast. Und ich danke dir für jede Erfahrung in unserem Leben, wo wir das schon so erleben durften, dass du uns wieder aufgeholfen hast nach einem Rückschlag, nach einem Unrecht, was uns passiert ist. Herr, und ich danke dir, dass du unsere Situation gerade kennst, jede einzelne hier im Raum. Dass du weißt, ob es gerade gut aussieht oder ganz schwierig. Ob wir wissen, wo es lang geht oder nicht. Danke, Herr, dass du unseren Lebensweg schon kennst und dass du einen Ausweg siehst, wo wir keinen sehen. Und dass du mit uns bist und dass du das Werk unserer Hände segnen willst. Danke, Herr, dass du so groß und wunderbar bist und dass wir dir die Ehre geben dürfen. Danke für diesen Sonntag. Und wir bitten dich, dass durch deinen guten Geist dein Wort in uns weiter nachklingt und nachwirkt, Herr. Dass du zu uns ganz persönlich sprichst. Und wir wollen dich jetzt gemeinsam bitten mit den Worten, die du uns selber beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.